Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 16. September. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Das Bundesgericht entscheidet für Transgender-Menschen. Eine Analyse zur Ausschaffungsinitiative und dem Gegenvorschlag. Und die WOTS erscheint heute in neuem Kleid. Amik Chayn Mackay, Shanti Tribi.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Der Bund soll die Kinderkrippen weitere 4 Jahre fördern und das mit insgesamt 120 Millionen Franken. Nach dem Nationalrat stimmte auch der Ständerat der Verlängerung dieses Impulsprogrammes zu. Der Bund unterstützt die Schaffung von Betreuungsplätzen seit 7 Jahren. Dadurch wurden bis jetzt über 25.000 neue Betreuungsplätze geschaffen. In Abweichung von Bundesrat und Nationalrat möchte der Ständerat die Finanzhilfen nicht auf neue Institutionen beschränken. Er will auch bestehende Einrichtungen unterstützen, wenn diese ihr Angebot um mindestens 10 Plätze erhöhen. Während der Bund ferner nur Kindertagesstätten fördern möchte, wollen National- und Ständerat auch schulergänzende Einrichtungen für die Betreuung von Kindern bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit einbeziehen. Zur Differenzbereinigung geht die Vorlage nun wieder zurück in den Nationalrat. Die Schweiz soll sich aktiver für die UNO-Millenniums-Ziele zur Halbierung der Armut und des Hungers einsetzen. Das verlangen Allianz Süd und Amnesty International im Hinblick auf den UNO-Gipfel, der nächste Woche in New York stattfindet. An einer gemeinsamen Medienkonferenz forderten sie eine rasche Erhöhung der Entwicklungshilfe und eine konsequentere Gesamtpolitik der Schweiz gegenüber ärmeren Ländern. Dabei gehe es insbesondere um Patentschutz und um Informationsaustausch in Steuerfragen. Zudem müsse die Schweiz die Menschenrechte ins Zentrum ihrer gesamten Außen- und Außenwirtschaftspolitik stellen. Beim EU-Sondergipfel von heute stehen offiziell die EU-Außenpolitik sowie die Finanzreform auf der Agenda. Allerdings will der französische Präsident Nicolas Sarkozy am Sondergipfel auch den Streit um die Abschiebung von Roma thematisieren. Bereits gestern hatte Frankreich die Äußerungen von EU-Justizkommissarin Reding im Fall als inakzeptabel taxiert. Reding hatte Frankreich wegen der Abschiebung tausender Roma scharf kritisiert und mit der Einleitung eines Verfahrens gedroht. Vor allem der Tonfall Redings und ihr historischer Vergleich in Anlehnung an den Zweiten Weltkrieg kam auch bei anderen EU-Mitgliedstaaten wie Deutschland schlecht an. Laut der kubanischen Regierung ist das US-Handelsembargo gegen Kuba unter Präsident Obama noch strenger geworden. Die USA würden seit Obamas Amtsantritt höhere Bußen verlangen, Sanktionen strikter umsetzen und Verstöße bei Finanztransaktionen schärfer verfolgen. Der kubanische Außenminister Rodriguez sagte, das Embargo sei das größte Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung Kubas und habe das Land bislang über 700 Milliarden Dollar gekostet. Das Embargo wurde vor knapp 50 Jahren vollständig umgesetzt. Sein Ziel war der Sturz der kommunistischen Regierung von Fidel Castro. Unter die Restriktionen fällt der Großteil des Handels. Ausnahmen sind landwirtschaftliche Produkte und Medizin. Zu Beginn seiner Amtszeit hatte Obama eine Änderung der Kuba-Politik seines Landes angekündigt und einige Sanktionen gegenüber Kuba leicht gelockert. Für ein Ende des Embargos verlangte er jedoch demokratische Reformen und eine Stärkung der Menschenrechte. Zur Bewältigung der Überschwemmungskatastrophe erhält Pakistan vom Internationalen Währungsfonds IWF mehr als 450 Millionen Dollar Nothilfe. Der IWF teilte mit, die Mittel sollten in den Staatshaushalt des Landes fließen, um die außerordentlichen Kosten für die Hilfe für die Opfer der Überschwemmungskatastrophe zu decken. Bei der schwersten Naturkatastrophe in der Geschichte Pakistans waren Millionen Menschen obdachlos geworden. Etwa 1750 Menschen starben bei den Überschwemmungen. Der Blick aufs Wetter. Heute bleibt es bei 17 Grad veränderlich mit abwechselnd einigen Sonnenstrahlen, aber auch Regentropfen. Auch morgen ist es bei 16 Grad veränderlich. Der Samstag beginnt zuerst freundlich. Im Tagesverlauf ziehen immer dickere Wolken auf und in der Folge gibt es Regen bei bis zu 17 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das Bundesgericht hat gestern einen historischen Entscheid zugunsten von Transmenschen gefällt. Die Krankenkassen müssen in Zukunft die Kosten für geschlechtsangleichende Operationen übernehmen und das ohne, dass der Operation 2 Jahre Behandlung vorausgegangen sind. Transmenschen fühlen sich im Körper des falschen Geschlechts und für sie ist es deshalb lebenswichtig, eine geschlechtsangleichende Operation durchführen zu können. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Während 22 Jahren galt in der Schweiz folgende Regel: Will sich ein Mensch einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen, dann muss er oder sie zuerst 2 Jahre in eine psychologische oder psychiatrische Beratung. Erst danach übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die Operation. Gestern hat das Bundesgericht diese Hürde aufgehoben. Dem Entscheid ging ein langes Tauziehen voraus, denn die Klägerin hat das erste Bundesgerichtsurteil ihres Falles vor 5 Jahren an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof weitergezogen und Recht bekommen. Dazu Alex Recher, Co-Präsident vom Transgender Network Schweiz.
Man hat dort gesagt, dass eigentlich diese starre mechanische Anwendung von dieser 2-Jahres-Frist nicht den Menschenrechten entspricht. Und mit diesem Entscheid hat man jetzt das ganze Verfahren wieder an das Bundesgericht gebracht in einem sogenannten Revisionsverfahren. Das heißt, der Entscheid von damals, also von 2005, der ist jetzt nochmals angeschaut worden im Lichte von dem Straßburger Entscheid. Und das war jetzt heute Morgen dieses Verfahren und da hat diese betroffene Transfrau Recht bekommen.
Das heißt, diese 2-Jahres-Frist vor einer geschlechtsangleichenden Operation kann in der Schweiz voraussichtlich nicht mehr verlangt werden. Dieser Entscheid sei deshalb so wichtig, weil Transgender-Menschen so vor den Krankenkassen auch als Individuen wahrgenommen würden. Das dokumentiere der aktuelle Fall der Klägerin exemplarisch.
Man hat früher immer gesagt, es braucht diese 2 Jahre, damit man eine gesicherte Diagnose, also Transsexualität, stellen kann. Und wenn man jetzt schaut bei ihr, dass sie schon mehrere Jahrzehnte davon wusste und einfach aus Rücksicht auf die Familie zugewartet hat, dann muss man sagen, dann sind 2 Jahre, machen keinen Unterschied mehr. Also ob das 1 Jahr oder 2 Jahre ist, wenn man auch eine ganze Lebenszeit anschaut, dann macht das keinen Unterschied mehr. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Möglichkeit hat, individuell eigentlich zu entscheiden, also dass der Arzt oder der Psychologe entscheiden kann, doch, jetzt ist der Zeitpunkt da und es ist richtig, den Menschen jetzt diese Operation zu ermöglichen und nicht eine 2-Jahres-Frist abzuwarten, die nichts mit dem einzelnen Fall zu tun hat.
Bei einer geschlechtsangleichenden Operation geht es darum, den eigenen Körper dem anderen gefühlten Geschlecht so weit wie möglich anzugleichen. Für Menschen, die sich im falschen Körper fühlen, sei eine solche angleichende Operation psychisch enorm wichtig. Für eine geschlechtsangleichende Operation gäbe es verschiedene individuelle Möglichkeiten.
Das kann eine genitalangleichende Operation sein, das kann aber auch ein Aufbau oder im umgekehrten Fall eine Entfernung von der Brust sein. Es gibt ganz verschiedene Eingriffe, die möglich sind. Und für mich ist es immer wichtig zu betonen, dass nicht jeder Transmensch möchte dasselbe, aber das, was man möchte, das braucht man unbedingt, sonst sind das wirklich persönliche Katastrophen im Leben.
Denn eine geschlechtsangleichende Operation sei keine freiwillige Entscheidung, sondern im Leben eines Transmenschen eine existenzielle, lebensnotwendige Veränderung. Auch wenn der Körper medizinisch funktioniere, psychisch sei das Leben im falschen Körper kaum auszuhalten, erklärt Alex Recher.
Man kann was mit Sicherheit sagen, dass die meisten Menschen in Depressionen abrutschen würden, psychische sogenannte Sekundärpathologien entwickeln würden oder halt auch sehr viele, die, wo man eigentlich mit Sicherheit sagen kann, dass es sehr viele Suizidversuche oder auch dann Erfolge dabei oder ja, wie man eben das nennen will, wenn sich jemand selber umbringt, geben würde. Also das ist ganz klar, der Leidensdruck, der ist sehr, sehr, sehr groß. Und es ist wichtig, dass es auch die Gerichte und die Krankenkassen anerkennen. Und der Leidensdruck, der hängt eben sehr auch mit der Zeit zusammen. Also es, irgendwann kann man einfach nicht mehr warten. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sich auch wirklich selbst verletzen, weil sie noch auf die Warterank gesetzt werden und das eigentlich einfach nicht mehr aushalten in dem Körper.
dass die Zwei-Jahres-Frist vor einer geschlechtsangleichenden Operation nun nicht mehr Pflicht ist, sei für Schweizer Verhältnisse ein großer Fortschritt. Doch im europäischen Vergleich stehe es in der Schweiz nicht zum Besten, was die Rechte von Transgender-Menschen anbelangt. Ein gutes Beispiel hingegen gebe Ungarn ab.
In Ungarn ist es möglich, den offiziellen Namen und das Geschlecht anzupassen, einfach nur aufgrund von Gutachten. Das ist ein Administrativverfahren, das ungefähr einen Monat dauert und auch kostengünstig ist. Natürlich auch, weil es einfach ist und kein Gericht damit bemüht werden muss. Das finde ich immer wieder ein erstaunliches Beispiel, weil man das einem osteuropäischen Land so nicht unbedingt zumuten würde. Aber es zeigt doch auch, dass es eben auch möglich ist, sehr einfach diese Verfahren zu handhaben.
Sagt Alex Recher, Co-Präsident vom Transgender Network Schweiz. Dieses ist auch online zu finden unter transgender-network.ch.
95,6 Rabe Info.
Wer in der Schweiz eine Straftat verübt hat und keinen Schweizer Pass besitzt, der oder die soll das Land verlassen müssen. Das will die Ausschaffungsinitiative der SVP. Über diese Initiative können die Schweizer Stimmberechtigten im November befinden und dazu auch entscheiden, ob sie sich für den direkten Gegenvorschlag aus dem Bundeshaus aussprechen. Sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag seien abzulehnen, sagt jetzt die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht, denn sie hat die beiden Vorlagen analysiert.
Die Ausschaffungsinitiative fordert, dass Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz kriminell wurden, sofort ausgeschafft werden. Im Katalog der Vergehen listet die SVP Folgendes auf: Vorsätzliche Tötung, Vergewaltigung oder andere schwere Sexualdelikte, Raub, Menschenhandel, Drogenhandel oder Einbruch. Ebenfalls ausgewiesen werden sollen ausländische Personen, die missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben. Die Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht hat diese Initiative nun analysiert. Unter anderem habe man das Argumentarium der SVP unter die Lupe genommen, so Geschäftsleiterin Claudia Dubacher.
Hieraus wird sehr deutlich ersichtlich, dass es eben nicht nur um die sogenannte Ausländerkriminalität geht, sondern auch darum, eben allgemein ausländische Einflüsse in der Schweiz einzudämmen. Und man arbeitet mit Ängsten und will eben auf diese Art und Weise mit dieser Initiative dann eben auch Ausländerinnen außer Lande schaffen, um eben auch so die Schweizer Mentalität und so weiter zu schützen.
Für die Analyse der Ausschaffungsinitiative hat die Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht auch die Debatten aus National- und Ständerat genau angeschaut. Die Beobachtungsstelle wollte herausfinden, welches die Knackpunkte der Initiative waren und welche Punkte zur Diskussion geführt haben.
Das war die Gültigkeit der Initiative. Dieses Thema wurde heiß diskutiert, oder auch die Frage, ob die Initiative zwingendes Völkerrecht verletzt, dann die Frage der Verhältnismäßigkeit. Diese Themen waren sehr zentral. Insbesondere im Ständerat wurde sehr juristisch argumentiert. Es ging sehr häufig auch um die terminologische Unterscheidung zwischen Ausweisung und Ausschaffung. Und im Nationalrat wurde sehr emotional debattiert.
Aus ihrer Analyse zur Ausschaffungsinitiative zieht die Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerpolitik folgende Schlüsse. Sie ist der Meinung, sowohl die Initiative wie auch der Gegenvorschlag sollen abgelehnt werden. Für den Gegenvorschlag ist sie nur dann, wenn die Initiative generell angenommen würde, denn der Gegenvorschlag lehne sich aus der Sicht der Beobachtungsstelle zu fest an die SVP-Initiative an.
Ein großer Unterschied liegt darin, dass der Automatismus, der in der Initiative enthalten ist und eben Ausländerinnen, die kriminell werden, automatisch ausschaffen will, dass dieser Automatismus unterbunden wird, indem eben darauf hingewiesen wird, dass es explizit Völkerrecht zu beachten gelte und auch die Verhältnismäßigkeit jeweils geprüft werden soll. Grundsätzlich nimmt der Gegenvorschlag aber eben die Ideen der Initiative auf. Sie geht sicher weniger weit, aber so der Kerngedanke ist darin enthalten.
Und das hieße, das Asyl- und Ausländergesetz würde bei einer Annahme der Vorlage sowieso verschärft, sei es nun mit der Ausschaffungsinitiative oder mit dem direkten Gegenvorschlag. Die Abstimmung über die Ausschaffungsinitiative und den Gegenvorschlag findet am 28. November statt.
95,6. Rabe Info.
Die aktuelle Ausgabe der Wochenzeitung WOZ erscheint heute in neuem Kleid. Das heißt, die Zeitung hat eine neue Blattdramaturgie und ein neues Layout erhalten. Die WOZ will sich mit dem neuen Kleid eleganter und ruhiger präsentieren und die Bilder besser in Szene setzen. Außerdem hat die WOZ neu 2 statt 4 Bünde, der Umfang bleibt aber gleich, erklärt WOZ-Redaktionsleiterin Barbara Boos im Gespräch mit Michael Spahr.
Das Ressort Inland und Ausland sind im ersten Bund und das gibt die Möglichkeit, zwischen dem Inland und dem Ausland enger zusammenzuarbeiten. Der zweite Bund wird dann mit einer großen Geschichte beginnen, wo man wirklich dann die Möglichkeit hat, schön auch mit Bildern zu fahren, was heute in vielen Zeitungen nicht mehr so gefragt ist. Und da hoffen wir wirklich auch sehr tolle Geschichten reinzubekommen, Reportagen, es kann aber auch mal ein Essay sein oder ein Dossier. Und dann kommt dann in der hinteren Hälfte des zweiten Bundes Kultur und Wissen.
Und Sie schreiben, dass dieses Layout in einem breit abgestützten Prozess entwickelt wurde. Was bedeutet das dann genau?
Wir haben vor gut einem Jahr begonnen, intern, und haben wirklich mal die ganze Debatte geöffnet und uns auch die Freiheit gegeben, alles neu zu denken. Und es gab dann verschiedene Gruppen, die sich zu verschiedenen Fragen dann Überlegungen gemacht haben. Und das hat man dann zusammengetragen. Also man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie in einem Parlament, wo es dann Vorlagen gibt und gewisse Fragen, wie soll ich sagen, wie in einem Vernehmlassungsverfahren geklärt wird. Dann gab es dann auch Abstimmungen über die einzelnen Fragen.
Wie sieht das dann inhaltlich aus? Wenn das Layout neu ist, haben sich auch die Werte der WOZ verändert?
Das hoffen wir schwer nicht. Also wir wollen auch weiterhin eine engagierte, leidenschaftliche, freche, linke Zeitung sein und bleiben. Wir wollen da das, was wir bis anhin schon getan haben, noch besser und noch klüger und noch lustvoller tun.
Jetzt schreiben Sie auch, dass Sie die Auflage in den letzten 2 Jahren steigern konnten. Das ist ja eigentlich erstaunlich im heutigen Print-Business. Wie erklären Sie sich das?
Wir glauben natürlich daran, dass wir eine gute Zeitung machen und die Leute das merken. Aber es hat sicher auch mit dem Umfeld zu tun. Also alle anderen Zeitungen sparen, streichen zusammen. Man hat weniger Journalisten, was dazu führt, dass man auch weniger Zeit hat, intensiv zu recherchieren. Und ich denke, da gibt es schon eine wichtige Nische, die wir rausfüllen können, also mit gut recherchierten, auch längeren Texten, die sonst nicht mehr so viel Platz haben. Und ich denke, dass das die Leute eben auch schätzen.
Wie packt das die WOZ dann an, damit sie sich das leisten kann?
Also wir haben ja schon seit Jahren den Förderverein ProWOZ und den Recherchierfonds und das hilft uns natürlich immer sehr stark, da eben auch größere Recherchen zu finanzieren. Und ich denke, das wird auch in Zukunft ein wichtiges Standbein der WOZ sein. Zudem leben wir natürlich zu einem großen Teil von unseren Abonnentinnen. Da sind wir extrem dankbar, weil das macht uns ein bisschen weniger abhängig von den Inseraten. Also wir haben das nicht ganz so fest gespürt wie andere.
Und wie sieht es dann eigentlich mit dem Internet aus? Sie haben ja einen Webauftritt. Ändert sich da auch etwas? Wie funktioniert dieses Zusammenspiel mit Internet, WOZ und gedruckter WOZ?
Wir haben ja sehr beschränkte Ressourcen. Wir müssen sehr sorgfältig mit unseren Ressourcen umgehen. Deshalb haben wir beschlossen, zuerst jetzt die neue WOZ zu machen. Und das nächste Projekt, das wird in den nächsten Tagen, Wochen gestartet, ist, dass wir uns sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, wie wir eigentlich mit dem Netz umgehen wollen. Also man hat da ja alle paar Jahre diese Hypes, wo sich eine Mode nach der anderen jagt. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, weil die Frage ist, wie geht man aufs Netz, ohne die Printzeitung, wie soll ich sagen, zu untergraben. Also wenn schon, muss man Synergien herausholen können. Aber wir sind überzeugt, dass es Möglichkeiten gibt, dass das Netz auf eine kluge Art und Weise besser zu nutzen.
Sagt Barbara Boos, die Redaktionsleiterin der WOZ, zum neuen Erscheinungsbild der Wochenzeitung und zum Internetauftritt. Und diesen finden Sie unter folgender Adresse www.woz.ch. Diesen Link und alle anderen Links zu den Rabe-Info-Themen gibt es auf rabe.ch in der Rubrik Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, 16. September. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe-Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss, merci für eure Ohren und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.